ARD.
Der sogenannte Friedensrat von US-Präsident Trump kommt heute zu seiner ersten Sitzung zusammen. Präsident Trump will heute auch ein Milliardenpaket an Wiederaufbauhilfe für den Gazastreifen vorstellen. In den amerikanischen Medien wird über einen bevorstehenden Militärschlag der USA gegen den Iran spekuliert. Nach der großen Krise mit den USA ist Dänemarks König Frederik nach Nuuk gereist, um den Zusammenhalt zwischen Dänemark und Grönland zu betonen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Sanktionen gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko verhängt. Und eine Gruppe von US-Senatoren der Demokraten hat bei einem Besuch in der Ukraine schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, unser kurzes Morgenupdate am Donnerstag, den 19. Februar um 7.30 Uhr. Der sogenannte Friedensrat von US-Präsident Trump kommt heute zu seiner ersten Sitzung zusammen. Schwerpunkt der Beratungen in Washington ist offenbar die Entwicklung im Gazastreifen. Das Gremium soll globale Konflikte lösen. Mitglieder sind unter anderem Israel, Ungarn, Saudi-Arabien und die Türkei. Kritiker sehen im Friedensrat eine Konkurrenz zu den Vereinten Nationen. Werden die UN jetzt ins Abseits gedrängt? Sind sie wirklich so handlungsunfähig, wie Trump behauptet? Martin Gansemeyer berichtet aus New York.
Die führenden Vertreter der Vereinten Nationen geben sich nach außen gelassen. Ja, wir arbeiten mit dem Friedensrat von US-Präsident Trump beim Thema Gaza zusammen. Dafür habe der UN-Sicherheitsrat dem Friedensrat ein Mandat für 2 Jahre gegeben, betont UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Aber den UN-Sicherheitsrat ersetzen, das könne Trumps Friedensrat nicht. Die Verantwortung für Frieden und Sicherheit in aller Welt haben die Vereinten Nationen und der UN-Sicherheitsrat. Nur der Sicherheitsrat kann Beschlüsse fassen, an die sich alle halten müssen. Kein anderes Gremium kann Staaten zwingen, sich an Beschlüsse zu Frieden und Sicherheit zu halten. Auch die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, kann in Trumps Friedensrat und dessen fragwürdiger Zusammensetzung aus eher autoritären Staaten keine ernsthafte Alternative zur UN erkennen.
Dafür gibt es die Organisation der Vereinten Nationen, wo nicht ohne Grund alle Staaten, unabhängig von ihrer Größe, von ihrer wirtschaftlichen oder militärischen Gewicht, einen Sitz und eine Stimme haben.
Und dennoch, unter den Mitarbeitern im UN-Hauptquartier hat die Vorstellung von Trumps Friedensrat in Davos für Entsetzen gesorgt, sagt Maya Anger, UN-Analystin bei der unabhängigen Denkfabrik Crisis Group. Zumal Donald Trump die Vereinten Nationen als handlungsunfähig und als reine Laberrunde kritisiert hat. Auch deshalb will die UN-Spitze am liebsten gar nicht über den Friedensrat reden, um Trumps Gremium nicht unnötig aufzuwerten, meint UN-Analystin Anger.
Die Vereinten Nationen wollen den Friedensrat gar nicht erst als Konkurrenz zum UN-Sicherheitsrat sehen. Ein alternatives Gremium für Frieden und Sicherheit ist nicht in ihrem Interesse. Das würde ihre Legitimität als alleinige Friedensinstanz gefährden.
UN-Generalsekretär Guterres stecke in einem Dilemma, sagt die UN-Beobachterin. Einerseits müsse er ein fragwürdiges Gremium wie Trumps Friedensrat deutlich ablehnen. Andererseits will Guterres den US-Präsidenten nicht zu sehr verärgern, denn die Vereinten Nationen sind dringend auf die finanziellen Beiträge der US-Regierung angewiesen. Derzeit schulden die USA den Vereinten Nationen mehr als 2 Milliarden Dollar. Als geradezu heuchlerisch empfindet Maya Anger die Kritik der Trump-Regierung, die UN sei handlungsunfähig. Dass der Weltsicherheitsrat bei den wichtigen Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten jahrelang blockiert war, lag vor allem an den Vetomächten Russland und USA. Auch Reformvorschläge für eine andere Zusammensetzung des UN-Sicherheitsrates scheitern immer wieder am Veto Russlands und Amerikas. Insgesamt kommt UN-Analystin Maya Anger zum Fazit, die Leistungen der UN in vielen Konfliktregionen werden zu wenig gewürdigt.
Friedensmissionen auf der ganzen Welt, 15 aktive UN-Sanktionsmechanismen, Mandate für humanitäre Operationen, die Millionen von Menschen weltweit Essen und ein Dach über dem Kopf geben.
Und von der Öffentlichkeit wenig beachtet, hat UN-Generalsekretär Guterres in den vergangenen Jahren jede fünfte Stelle bei den Vereinten Nationen abgebaut. Die UN sind nicht so reformunfähig wie oft dargestellt, sagt der Portugiese, dessen Amtszeit im Dezember endet. Leider, so Guterres, fehlen den Vereinten Nationen im Unterschied zum US-Präsidenten wirksame Druckmittel.
Unfortunately, there is one thing that we miss. It's leverage.
Wir haben leider nicht die Machtmittel, um Länder und ihre Regierungen zu zwingen, sich an internationales Recht zu halten. Stattdessen kann der UN-Generalsekretär oft nur mahnen und appellieren.
Präsident Trump will heute auch ein Milliardenpaket an Wiederaufbauhilfe für den Gazastreifen vorstellen. Aus diesem Anlass blicken wir auf den Grenzübergang Rafah von Gaza nach Ägypten. Er ist seit 2,5 Wochen offiziell geöffnet, aber es kommen dort nur wenige Menschen hinein und hinaus. Wer sind diese Menschen und was sind ihre Probleme? Jan-Christoph Kitzler berichtet aus Tel Aviv.
Amal Omran hat es geschafft, zurück nach Gaza. Nun sitzt sie in einem Zelt in Khan Yunis und backt Brot für das Fastenbrechen im Ramadan. Fast 2 Jahre war die Mutter von 9 Kindern draußen. Und auf die Frage, warum sie zurückgekommen ist in das Elend von Gaza, hat sie nur eine Antwort. Ich war nicht zufrieden, obwohl wir dort alles hatten. Aber ich war nicht glücklich, weil ich von den Kindern getrennt war. Seit dem 2. Februar ist der Grenzübergang Rafah geöffnet. Für Palästinenserinnen und Palästinenser war diese Öffnung ein Zeichen der Hoffnung. Das Ende der totalen Blockade. Es gibt Menschen, die nun raus wollen oder müssen, wie die mehr als 18.000 Patienten, die nach Angaben von Hilfsorganisationen dringend medizinische Versorgung außerhalb brauchen. Und es gibt Menschen, die wieder zurück wollen nach Gaza. In den mehr als 2 Wochen haben es etwas mehr als 1.000 Menschen über den Grenzübergang geschafft, etwa die Hälfte nach Ägypten, die andere Hälfte zurück nach Gaza. Amal Omran, die mit einem ARD-Team spricht, ist eine von ihnen. Wir sind nachmittags los und sind zu den Europäern rein und dann zu den Palästinensern. Die Durchsuchung war hart. Sie haben uns vieles abgenommen, die Handys zum Beispiel. Wir waren da bis zum Abendgebet und dann sind wir auf die andere Seite. Da war das Militär. Sie haben uns gefragt, wo wart ihr? Ihr seid zur medizinischen Behandlung raus. Mit wem habt ihr gesprochen? Sie haben ein Foto gemacht und gesagt, bitteschön, und wir sind raus. Fast 2 Jahre war Amal Omran draußen. Ihr Mann brauchte eine Herzoperation. Die Öffnung der Grenze in Rafah gilt als ein Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg zu einer Verbesserung der Lage im Gazastreifen. Doch es gibt Kritik daran, wie mit den Palästinensern umgegangen wird, die über die Grenze wollen. Probleme gäbe es vor allem bei der Einreise, sagt der Direktor einer deutschen Hilfsorganisation, der aus Sorge vor israelischen Sanktionen anonym bleiben will.
I would call it an organized humiliation ritual.
Ich würde das als organisiertes Erniedrigungsritual bezeichnen. Sie gehen zur ägyptischen Seite, dann passieren Sie die EUBAM-Mission der EU, die mit den palästinensischen Behörden zusammenarbeitet. Ein kurzes Verfahren und dann müssen Sie in Busse steigen, die von Milizen in Gaza betrieben werden, die mit Israel zusammenarbeiten. Dann kommen Sie zu einem israelischen Kontrollposten, wo Sie befragt und bedroht werden und wo Sie kein Essen und kein Trinken bekommen und keine medizinische Versorgung. Das sind vor allem Frauen und Kinder.
These are mostly women and children.
Amjad Shawa leitet einen Zusammenschluss mehrerer palästinensischer Organisationen im Gazastreifen. Für ihn folgt das Vorgehen am Grenzübergang Rafah, das schon mal 12 Stunden und mehr dauern kann, einem Plan. Leider hat sich die Besatzungsmacht trotz der Öffnung des Grenzübergangs nicht an die vereinbarten Zahlen und Verfahren gehalten. Menschen, die über diesen Übergang zurückkehren, werden Durchsuchungen, Verhören, Fesselungen und einer menschenunwürdigen Behandlung unterzogen. Die israelische Besatzungsmacht wendet zahlreiche Maßnahmen an, um palästinensische Bürger vor der Rückkehr in den Gazastreifen abzuhalten. Genau das ist ihr Ziel, die Ausreise aus Gaza zu erleichtern und gleichzeitig die Rückkehr zu erschweren. Vom Treffen von Donald Trump Friedensrat erwartet sich der Direktor der deutschen Hilfsorganisation nichts. Alles müsse sich am Grenzübergang Rafah ändern. Da brauche es vor allem Druck aus Europa.
We have seen a complete lack of leadership.
Wir sehen bei europäischen Ländern das komplette Fehlen von politischer Führung, von politischem Willen und einem moralischen Kompass. Das sind die Länder, die für sich beanspruchen, moralische Legitimität zu haben. Das ist vorbei. Bevor die Europäer sich nicht dafür entscheiden, ein Rückgrat zu haben und den guten Willen der Amerikaner herauszufordern, wird sich in Gaza nichts verbessern, rein gar nichts.
Absolutely nothing.
Und bis dahin gibt es weiterhin Ein- und Ausreisen über Rafah in sehr geringer Zahl. Die Öffnung der Grenze von Gaza nach Ägypten, sie war wohl vor allem ein symbolischer Schritt. Ob Donald Trumps Friedensrat daran etwas ändert, ist völlig offen.
In den amerikanischen Medien wird über einen bevorstehenden Militärschlag der USA gegen den Iran spekuliert. Der Sender CBS News berichtet, dass ranghohe Sicherheitsbeamte Präsident Trump mitgeteilt hätten, dass das US-Militär bereit sei, schon am Sonnabend Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung über einen möglichen Angriff getroffen. Auch das Nachrichtenportal Axios zitiert namentlich nicht genannte Quellen, wonach die US-Regierung näher vor einem großen Krieg stehe, als den meisten Amerikanern bewusst sei. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Leavitt, sagte, es gebe viele Gründe und Argumente für einen Angriff. Der Iran wäre gut beraten, ein Abkommen zu schließen. Vor 2 Tagen hatten die USA und der Iran in Genf erneut indirekt über das iranische Atomprogramm verhandelt. Um militärische Stärke zu demonstrieren, hat US-Präsident Trump bereits 2 Flugzeugträger in den Nahen Osten entsandt. Nach der großen Krise mit den USA ist Dänemarks König Frederik nach Nuuk gereist, um den Zusammenhalt zwischen Dänemark und Grönland zu betonen. 3 Tage bleibt er auf der Arktisinsel und will sich die Sorgen der Menschen nach den Drohungen von US-Präsident Trump anhören. Unsere Skandinavien-Korrespondentin Jana Sinram berichtet über einen symbolträchtigen Besuch.
Am Flughafen von Nuuk haben sich ein paar Schaulustige versammelt und jubeln, als die kleine Maschine mit Dänemarks Staatsoberhaupt landet. In schwarzer Daunenjacke klettert Frederik X. aus dem Flugzeug und umarmt Grönlands Regierungschef Jens Frederik Nielsen und Parlamentspräsident Kim Kielsen. Auf den Besuch des Königs in der grönländischen Hauptstadt haben hier viele Menschen gewartet. Ich finde, er hätte wegen all der Probleme mit Donald Trump etwas früher kommen sollen. Ich finde es gut, dass der König uns besucht, aber ich bin ein bisschen traurig, dass es so spät ist. Es wäre cooler gewesen, wenn er schon da gewesen wäre, als es richtig kritisch war und da schon gezeigt hätte, dass er eine Meinung hat. Besser spät als nie. Die Situation hat sich glücklicherweise inzwischen etwas entspannt, aber es gibt noch keine richtige Lösung für das Problem. Daher finde ich es gut, dass er kommt. Das Problem, das sind die Besitzansprüche, die der US-Präsident auf die Arktisinsel erhoben hat. Sie gehört als autonomer Teil zum Königreich Dänemark. Anfang des Jahres hatte Trump immer wieder gedroht und auch militärische Optionen nicht ausgeschlossen. Inzwischen führen die Regierungen in Kopenhagen, Nuuk und Washington intensive Gespräche und suchen nach einer einvernehmlichen Lösung. Dass der König mit seinem Besuch bis jetzt gewartet habe, sei also kein Zufall, sagt der Königshausexperte Thomas Larsen vom dänischen Rundfunk. Das geht mitten in einer akuten Krise nicht, auch weil er äußerst vorsichtig sein muss, nicht politisch zu handeln. Ich würde sagen, dass die Krise zwischen Grönland, Dänemark und den Vereinigten Staaten inzwischen eingedämmt ist. Das hat jetzt gewissermaßen für König Frederik die Tür geöffnet. Schon Ende Januar hatte Frederik erklärt, er sei mit seinen Gedanken beim grönländischen Volk und verfolge die Geschehnisse rund um die Insel sehr genau. Seine Reise könne nun helfen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Grönländern und Dänen weiter zu stärken, glaubt Thomas Larsen. Er bringt zum Ausdruck, dass er den enormen Druck versteht, unter dem die Menschen in Grönland gestanden haben. Viele haben berichtet, dass sie nachts kaum schlafen können. In diesem Sinne kann er eine verbindende Figur sein. Frederik will nah bei den Menschen sein, das wird direkt zu Beginn deutlich. Er begrüßt Kindergartenkinder mit gelben Pappkronen, spricht in einem Gymnasium mit Jugendlichen. Gleich mehrfach sind während seines Besuches Kaffeetafeln mit Bürgerinnen und Bürgern geplant. Er freue sich, in Grönland zu sein, so der König. Mein Programm hat gut begonnen. Ich freue mich, von den Jugendlichen zu erfahren, wie sie ihr Land gerade sehen. Es ist gutes Wetter und ich will einfach sagen, dass es schön ist, wieder hier zu sein. Wie er den Druck auf Grönland in den vergangenen Monaten empfunden habe, fragt ein dänischer Reporter. Ich kann nur sagen, dass das grönländische Volk weiß, wie sehr es mir am Herzen liegt. Bis Freitag bleibt der dänische König auf der Insel und reist unter anderem weiter nach Kangerlussuaq. Dort will er Soldaten besuchen, die eine Grundausbildung für den Einsatz in der Arktis durchlaufen. Mit seinem Besuch will Frederik X. vor allem zeigen, dass Grönland in dieser Krise nicht alleine steht.
Wir blicken heute Morgen natürlich auch in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat jetzt Sanktionen gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko verhängt. Er wirft ihm vor, Russland bei den Drohnenangriffen auf die Ukraine zu helfen. Belarus erlaube Russland, von seinem Staatsgebiet aus Drohnen zu steuern. Man werde die Gegenmaßnahmen gegen jegliche Form der Unterstützung bei der Tötung von Ukrainern erheblich verstärken, so Selenskyj. Die Maßnahme gilt als weitgehend symbolisch, da Lukaschenko schon von den USA und der EU mit Sanktionen belegt ist. Eine Stellungnahme aus Minsk liegt zunächst nicht vor. Eine Gruppe von US-Senatoren der Demokraten hat bei einem Besuch in der Ukraine schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert. Man hoffe auf stärkere Anstrengungen, um Druck auf den russischen Präsidenten Putin auszuüben. Länder wie China, Indien, Ungarn und Brasilien, die russisches Öl und Gas kauften, sollten sehr starke Anreize erhalten, dies zu beenden, heißt es. Außerdem solle die Schattenflotte von Tankern, die russisches Öl transportieren, eingedämmt werden. Die Senatoren kündigten an, nach ihrer Rückkehr nach Washington auf entsprechende Gesetze zu drängen. Das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und heute Nachmittag gibt es ein ausführliches Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Bis zum nächsten Mal. Thank you.